Angela Merkel hat sich mit einem neuen Zitat im Spiegel geäußert. Die bringt ja nächste Woche ihre Biografie raus, hat deswegen ein Interview gegeben und hat dabei gesagt, dass bei diesem ganzen Ampelstreit ihr erster Gedanke war, Männer. Wir gucken uns an, was steckt da eigentlich hinter dem Ampelstreit? Da gab es ja neue Recherchen, die behaupten, die FDP hätte die Regierung auseinanderbrechen lassen. Und es gab ganz viel Diskussion um Olaf Scholz und ob er wieder als Kanzlerkandidat der SPD antreten soll.
Wie die Chancen für Scholz stehen und was die Woche sonst so passiert ist, das schauen wir uns heute an.
Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Magdalena Steffeli. Diese Woche machen wir unter anderem ein ausführliches Update über die Innenpolitik. Wir sprechen über die gestiegene Gewalt an Frauen und über eine Diskussion rund um einen Weihnachtssong mit Ed Sheeran und was da eigentlich wirklich dahinter steckt. Ich bin jetzt gerade in Stuttgart und technisch deswegen nicht ganz so gut vorbereitet, weil Berit heute krank ist. Berit, wenn du das hörst, ganz, ganz gute Besserung. Ich hoffe, man hört es trotzdem nicht allzu schlimm an der Audioqualität.
Und damit starten wir in die Folge rein und gucken als erstes, welche Insta-Posts bei der Tagesschau die meisten Interaktionen hatten. Der erfolgreichste Tagesschau-Post diese Woche, das ist ein Post über ein Säbelzahnkatzenbaby. In Sibirien hatte nämlich ein russisches Forschungsteam 2020 die Überreste von einem Säbelzahnkätzchen gefunden. Jetzt haben sie aber ihre Forschungsergebnisse inklusive Fotos veröffentlicht. Und ja, das ist eben dieser Post. Weil der sibirische Permafrostboden das Tier mumifiziert hat, ist an den Überresten noch richtig Fell dran. Sogar die Schnurrhaare kann man noch erkennen. Und dieses ja Kätzchen soll bei seinem Tod etwa 3 Wochen alt gewesen sein.
Ja, und jetzt noch ein bisschen Nerdwissen für euch. Das Tier soll zur ausgestorbenen Art der Homotherium latidens gehören. Die werden oft als Säbelzahntiger bezeichnet. Richtig sind es aber Säbelzahnkatzen. Mit dem heutigen Tiger sind sie nämlich eigentlich gar nicht verwandt. Ja, wieder was gelernt. Die ForscherInnen haben auch herausgefunden, wie alt die Überreste sind. Die Säbelzahnkatze soll vor etwa 35.000 bis 37.000 Jahren gelebt haben. Also das ist der letzte Abschnitt der Eiszeit. Und dass überhaupt aus dieser Zeit mumifizierte Überreste von Säugetieren entdeckt werden, das kommt extrem selten vor. Noch ungewöhnlicher ist es, wenn davon Brut erhalten ist, wie in diesem Fall.
Platz 2 ist, glaube ich, so die verrückteste News, die je in den Top 5 waren. Es geht nämlich um den Flamingo-Stand.
Forscher aus Großbritannien haben eine große Studie gemacht, wie lange Leute auf einem Bein stehen können. Und ihre These ist, je älter man ist, desto kürzer kann man das. Im Schnitt würde das alle 10 Jahre um 2 Sekunden abnehmen. Also Leute unter 40 können das 43 Sekunden im Schnitt, 40 bis 50-Jährige nur noch 40 Sekunden, 50 bis 60-Jährige 37 Sekunden und dann nimmt das rapide ab. Über 80-Jährige können das demnach nur 5 Sekunden.
Genau, mit dieser Methode könnte man laut den Forschern die Gebrechlichkeit, die Unabhängigkeit und den Sturzstatus prüfen. Weil wenn man auf einem Bein steht, dann braucht man ja eben ganz viele Fähigkeiten, vor allem eben sensorische Fähigkeiten, aber auch neuromuskuläre Kontrolle und halt einfach genug Muskelkraft, um das zu schaffen. Und das ist wohl ein guter Indikator für Gebrechlichkeit.
Ich habe das auf jeden Fall nie Flamingo-Stand genannt, sondern einfach auf einem Bein stehen. Aber ich übernehme jetzt diese Wortwahl. Und ihr könnt jetzt alle mal checken.
Das ist ein schönes Wort irgendwie.
Ja, ich finde es auch nice.
Es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, das mit dem Beinstehen kann ich nicht, aber ich habe so dünne Beine wie ein Flamingo. Zählt es auch?
Ja. Na, auf jeden Fall kann man jetzt genauso wie dieser Mensch ausprobieren, ob man 43 Sekunden schafft. Dann ist eure Gebrechlichkeit noch nicht weit fortgeschritten. In einigen Teilen Deutschlands hat es diese Woche zum ersten Mal geschneit. Ich bin jetzt hier gerade in Stuttgart, da ist auf jeden Fall auch der Boden total zugefroren.
Wirklich?
Ja, also es ist schon, also auf dem Gras ist überall so Frost oben, es ist ganz weiß. Ja,
hier hat es nur einmal gestern geschneit, ganz kurz, und es ist null liegen geblieben. Also ich habe einmal Schneeflocken gesehen zumindest, aber das war es dann auch.
Ja, das ist auf jeden Fall auf Platz 3 und Anfang der Woche war es vor allem im Osten Deutschlands. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es dann in Süddeutschland also teils heftige Schneefälle. Und der Deutsche Wetterdienst warnt für Bayern und Baden-Württemberg sogar vor, dass es super glatt und damit gefährlich sein könnte. Und die empfehlen, lieber zu Hause zu bleiben. Ab nächste Woche wird es dann wieder mild mit Temperaturen bis 18 Grad. Ja, das war's mit unserer Wettervorschau. Vorab ein kleiner Content-Hinweis. Im nächsten Tagesschau-Post geht es um Gewalt gegen Frauen. Wir werden zwar nicht explizit, aber wenn ihr euch das nicht anhören wollt, dann geht einfach kurz in die Folgenbeschreibung, da seht ihr die Timecodes und könnt das einfach überspringen.
Genau. Ihr habt ja vielleicht alle schon mal diesen einen Fakt gehört, dass jeden x-ten Tag eine Frau von ihrem Partner getötet wird oder so. Dazu gibt es jetzt aktuelle Zahlen und es wird tatsächlich mehr. Das Familienministerium hat nämlich eine Studie veröffentlicht und die sagt, dass in Deutschland fast jeden Tag eine Frau oder ein Mädchen getötet wird, weil sie eine Frau ist. Also fast jeden Tag findet ein sogenannter Femizid statt. Um genauer zu sein, waren es letztes Jahr 360 Frauen oder Mädchen, die eben umgebracht wurden. Und die Zahl der versuchten Femizide, die ist noch viel, viel höher.
Ja, aber nicht nur Femizide, sondern auch andere Gewalttaten gegen Frauen sind angestiegen. Es gibt mehr Sexualstraftaten, mehr digitale, mehr häusliche Gewalt, mehr Hasskriminalität und mehr Menschenhandel. Also zum Beispiel, wo Frauen geschmuggelt und zur Prostitution gezwungen werden. Und die Zahlen schlagen mal mehr, mal weniger aus, aber sie sind alle angestiegen. Besonders auffällig ist zum Beispiel die Zahl zur Hasskriminalität, die ist um 57% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Von Hasskriminalität ist die Rede, wenn es um Straftaten geht, die ausschließlich auf frauenfeindlichem Gedankengut basieren. Also das heißt, dass dahinter eine Ideologie steckt, die Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit der Geschlechter komplett ablehnt. Und in dieser Weltsicht wird laut dem BK Emanzipation und Gleichberechtigung von Frauen als Bedrohung, traditionelle Rollenbilder und der angeblich natürlichen Ordnung aufgefasst.
Das ist so krass. Und auch online steigen diese Straftaten. Das wird in der sogenannten digitalen Gewalt ausgedrückt. Und da gab es einen Anstieg von knapp 25% im Vergleich zum Vorjahr. Also das sind dann so Sachen wie Stalking oder Grooming, aber auch zum Beispiel Deepfakes, die dann eben unter diesem Wort digitale Gewalt fallen können.
Eine Gesamtzahl aller weiblichen Opfer kann man aus der Statistik nicht herauslesen. Das liegt daran, dass viele Taten in mehrere Kategorien fallen. Und natürlich ist die Dunkelziffer auch riesig. Aber was auf jeden Fall deutlich ist, die meisten Täter sind männlich und die meisten Täter sind aktuelle oder ehemalige Beziehungspartner. Das nennt man dann auch partnerschaftliche Gewalt.
Ja, diese BKA-Studie, das ist jetzt die erste ihrer Art, weil sie alle Gewaltarten zusammenfasst. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat gesagt, die Zahlen seien beschämend. Eigentlich sollten in der jetzigen Wahlperiode nämlich noch mehr Gesetze zum Schutz von Frauen beschlossen werden. Tatsächlich muss das eigentlich sogar passieren in Deutschland, weil Deutschland sich eben vor über 5 Jahren dieser Istanbul-Konvention angeschlossen hat und die unterschrieben hat. Das ist ein internationaler Vertrag, der eben mehr Schutz für Frauen vorschreibt. Der wird aber bisher nicht ausreichend umgesetzt. Und ob das jetzt noch vor den Neuwahlen klappt, das ist sehr unklar. Mit einem neuen Bundestag nach der Wahl wird es dann auch erstmal wieder länger dauern, bis man solche Gesetze überhaupt umsetzen kann, weil das fängt dann ja immer wieder quasi alles von Null an. Das ist so ein bisschen der Stand gerade.
Auf die neuen Zahlen gab es online auf jeden Fall richtig viele wütende und auch fassungslose Reaktionen. Total verständlich. Im Zuge dessen wird auch ein stärkerer Ausbau von Frauenhäusern gefordert, also von Einrichtungen, wo Frauen hin können, wenn sie zum Beispiel zu Hause Gewalt erleben. Und momentan gibt es in Deutschland zu wenige Plätze in den Frauenhäusern. Außerdem wird gefordert, dass mehr auf die TäterInnen geschaut wird und das Problem nicht als Frauenproblem abgetan wird. Also dass nicht immer der Fokus auf die Opfer ist, sondern wirklich mehr auf die Täter. ExpertInnen fordern deshalb, dass mehr untersucht werden soll, wieso Männer zu Tätern werden. Und dafür müssten auch Geschlechterrollen hinterfragt werden.
Genau. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man tatsächlich einfach so Begriffe wie Femizide und so stärker benutzt, weil es wird ja immer noch in Medien teilweise von Beziehungstaten und so weiter gesprochen. Und einfach so klarzumachen, dass das wirklich auch eine eigene Gewaltkategorie ist, ist, glaube ich, wichtig und zeigt dann einfach, wie verbreitet sowas ist.
Im nächsten Post geht es um Schwangerschaftsabbrüche. Auch hier, wenn ihr das nicht so gern hört, einfach überspringen. Diese Woche wurde viel darüber debattiert, ob Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland legal werden sollen. Das liegt daran, dass Abgeordnete von SPD und Grünen am Donnerstag einen Antrag beim Bundestag eingebracht haben. Sie wollen Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland legalisieren, also den berühmten Paragraph 218 streichen. Mit der FDP in der Koalition ging das nämlich bisher nicht, weil viele in der Partei dagegen waren.
Bisher gibt es in Deutschland ja diesen einen Kompromiss, der irgendwie alle Seiten zufriedenstellen soll, nämlich dass Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich illegal sind. Aber sie bleiben straffrei, wenn sie bis zur 14. Woche nach der letzten Periode stattfinden, sich die ungewollte schwangere Person von einer offiziellen Stelle, wie zum Beispiel Pro Familia, beraten lässt und sich dann auch nochmal 3 Tage Bedenkzeit nimmt. Das finden SPD und Grüne aber unfair. Sie sagen, das würde, Zitat, die Selbstbestimmung, die persönliche Integrität und die körperliche Autonomie von schwangeren Personen einschränken. Und deswegen wollen sie Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland jetzt komplett legalisieren, also richtig legal machen.
Genau, also zumindest in den ersten 3 Monaten, 3x4 ist 12, also 12 Wochen. Eine Beratung soll es demnach noch geben, aber halt ohne dieser Bedenkzeit von 3 Tagen zwischen der Beratung und der Abtreibung. Außerdem möchten sie, dass die gesetzlichen Krankenkassen den Eingriff zahlen. Heute ist es nämlich so, dass ungewollt Schwangere die 350 bis 600 Euro grundsätzlich selbst zahlen müssen, außer sie verdienen zu wenig. Dann können sie einen Antrag auf Kostenübernahme bei ihrer Krankenkasse einreichen. Ja, so eine Legalisierung in den ersten 3 Monaten hatte auch eine Expertinnenkommission der Bundesregierung im April schon empfohlen.
Die SPD und die Grünen, die hoffen jetzt, dass das vor den Neuwahlen noch klappt. Bisher haben von den 733 Bundestagsabgeordneten, die es ja insgesamt gibt, nur 236 den Antrag unterzeichnet. Darunter auch Abgeordnete der Linkspartei. Aber auch damit hätten sie eben keine Mehrheit im Parlament. Also ob dieser Antrag erfolgreich wird oder nicht, das ist echt schwer zu sagen. Unter anderem die Union ist auf jeden Fall streng gegen so eine Entkriminalisierung, weil sie am Schutz des ungeborenen Lebens festhält. CDU-Chef Friedrich Merz hat den Antrag als völlig inakzeptabel zurückgewiesen. Die Argumentation ist da, dass es ja diesen Kompromiss gibt, der Schwangerschaftsabbrüche möglich macht, aber die Leute, die das zum Beispiel aus religiösen Gründen ablehnen, damit auch leben können. So, das ist so, soll halt beide Seiten zufriedenstellen. Und das Thema jetzt groß zu diskutieren, würde laut Merz wie kein zweites das Land polarisieren und einen weiteren gesellschaftspolitischen Großkonflikt auslösen, wo keiner sein müsste.
Ja, das sind die Reaktionen aus der Politik. In der Bevölkerung ist dagegen eine große Mehrheit für die Legalisierung. Über 80% der Bevölkerung finden es falsch, dass Schwangerschaftsabbrüche rechtswidrig sind. Und ja, diese Zahl hat im Frühjahr eine repräsentative Studie vom Bundesministerium für Familie gezeigt.
Das war's mit dem Tagesschau-Post und wir schauen jetzt mal auf alle anderen News, die noch so wichtig waren.
Ja, gestern kam die Nachricht, es gibt einen Haftbefehl gegen den israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu, gegen den früheren israelischen Verteidigungsminister Gallant und gegen den Ex-Hamas-Anführer Mohammad Deif. Das hat der Internationale Strafgerichtshof am Donnerstag verkündet. Ja, Netanyahu werfen sie mutmaßliche Kriegsverbrechen vor.
Genau. Was bedeutet das eigentlich, so ein Urteil? Also erstmal, der internationale Haftbefehl wird vom Internationalen Strafgerichtshof erlassen. Und da geht es dann immer um so sehr harte Punkte wie eben Völkermord, Kriegsverbrechen oder auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Kennt man vielleicht, wird das, als es gegen Putin verhängt wurde, da wurde da auch groß drüber berichtet. Und dieses Gericht schaltet sich in der Regel halt erst dann ein, wenn Staaten nicht selber handeln. Also wenn zum Beispiel der Regierungschef eines Landes angeklagt wird, der würde sich ja nicht selber festnehmen. Aber dieser Strafgerichtshof, der ist natürlich trotzdem darauf angewiesen, dass die Urteile von Ländern umgesetzt werden. Also der hat jetzt keine eigene Polizei und kann nach Israel gehen und Netanyahu mitnehmen oder so und auch gar keine eigenen Gefängnisse, sondern das kann alles immer nur passieren, wenn Netanyahu eben das Land verlässt.
Das heißt, Urteile des Strafgerichtshofs gelten eh nur in Ländern, die dieses Gericht anerkennen. Und das sind aber ziemlich viele Länder. Also für Netanyahu würde das heißen, dass wenn er zum Beispiel auf Staatsbesuch nach Deutschland kommt, dann müsste Deutschland ihn festnehmen. Oder Deutschland würde gegen das Gericht handeln. Und das sind die beiden eigentlichen Möglichkeiten. Deutschland wäre damit auf jeden Fall in einer Zwickmühle, weil das Land eigentlich das internationale Strafgericht anerkennt, aber auch Verbündeter von Israel ist.
Genau. Josep Borrell, also der Außenbeauftragte der EU, der hat sich dazu schon geäußert. Der sagt, er nimmt die Entscheidung zur Kenntnis und das Urteil sei für alle EU-Staaten auch tatsächlich bindend. Also da ist die Entscheidung für Deutschland quasi schon gefällt worden. Die USA aber zum Beispiel, die sagen, dass sie sich nicht dran halten würden. Also Netanyahu nicht festnehmen würden. Und der israelische Regierungschef Netanyahu selbst, der spricht von einem schwarzen Tag in der Geschichte der Nationen, weil der Strafgerichtshof, der wäre ja eigentlich gegründet worden, um die Menschheit zu schützen. Und jetzt wäre er aber zum Feind der Menschheit geworden. Auch diese Woche waren das Ende der Ampel bzw. die Neuwahlen und der Wahlkampf der einzelnen Parteien sehr großes Thema. Deswegen schauen wir nochmal auf ein Neuwahl-Update und was diese Woche so alles passiert ist. Unter anderem mit diesem D-Day-Leak, der Recherche gegen die FDP und die K-Frage bei der SPD.
Lass uns mal mit dem Leak bei der FDP anfangen. Da ist nämlich Anfang der Woche herausgekommen, dass die FDP selbst hinter dem Bruch der Ampel gesteckt und ihn selbst provoziert haben soll. Das hat eine Recherche von der Zeit und der Süddeutschen Zeitung herausgefunden. Und die haben dafür mit einigen FDP-Politikern gesprochen, die an den geheimen Plänen beteiligt waren und konnten auch einige Dokumente einsehen. Das Ganze soll so abgelaufen sein, Christian Lindner soll sich am 29. September mit seinen jetzt ehemaligen MinisterInnen und weiteren Vertrauten von der FDP getroffen haben. Bei dem Treffen hätten sie überlegt, wie es mit der Ampel und der FDP weitergehen soll. Und ja, ein paar Wochen vorher waren ja die Landtagswahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Und da hat die FDP richtig schlecht abgeschnitten. Und auch auf Bundesebene sind die teilweise so schlecht dabei, dass sie bei der nächsten Bundestagswahl nicht mal die 5%-Hürde schaffen würden. Also, sie würden aus dem Bundestag fliegen. Um das zu verhindern, sehen sie eine Lösung, die Ampel zerbrechen zu lassen und Neuwahlen zu organisieren. Die Strategie soll gewesen sein, die Grünen und die SPD so lange zu reizen, bis Olaf Scholz die FDP-MinisterInnen rausschmeißt. Und sollte das nicht klappen, würden sie selbst zurücktreten. Diese ganze Operation haben sie als D-Day bezeichnet.
Und so ähnlich ist es ja dann auch gelaufen, nur dass Scholz Lindner am Ende zuvorgekommen ist und ihn entlassen hat. Diese Recherche ist jetzt auf jeden Fall ein krasser Blick hinter die Kulissen. Ich finde, das Krasse daran ist ja, dass sich Lindner nach dem Ampel-Aus erstmal selbst als Opfer inszeniert hat, was jetzt nicht unbedingt für seine Glaubwürdigkeit sprechen würde. Aber das ist schon unsere Meinung. Wir lassen uns das Ganze von jemandem einordnen, der noch mehr Plan von der ganzen Sache hat, nämlich von Marc Feuser, der arbeitet im ARD-Hauptstadtstudio und ist deswegen ganz nah an der Politik dran. Moin, Marc.
Hey.
Die FDP sagt ja jetzt, sie haben sich halt einfach nur auf verschiedene Szenarien vorbereitet und das wäre ja alles ganz normal und gar kein Skandal. Ist das denn glaubhaft oder wo ist da der Skandal?
Das fragt sich Christian Lindner auch. Also seine erste Reaktion war tatsächlich so Wortlaut, wo ist denn die Nachricht? Also er stellte sich hin und sagte, wo ist die Nachricht? Es ist doch Wahlkampf. Es ist doch klar, dass das jetzt irgendwie alles ausgepackt wird. Es gibt aber natürlich sehr wohl einen kleinen, feinen Unterschied, ob man sich auf ein Szenario vorbereitet oder das Szenario herbeiführt. Die Recherchen, zumindest von der Zeit und auch von der Süddeutschen Zeitung, die legen ja nahe und wie ich finde auch glaubhaft nahe, dass eben die FDP sich nicht nur vorbereitet hat auf ein Szenario, sondern auf dieses Szenario einer Neuwahl oder dem Rausschmiss aus der Regierung hingearbeitet hat. Dass Christian Lindner das anders sieht oder versucht auch in der Öffentlichkeit anders dastehen zu lassen, finde ich jetzt auch nicht so besonders überraschend. Ich glaube, das ist am Ende an uns allen irgendwie das zu beurteilen, wer da jetzt recht haben mag. Wir waren alle in den Gesprächen nicht dabei. Das heißt, wir können es alle nicht so richtig nachvollziehen. Aber ich finde das, was die Kolleginnen und Kollegen von Zeit und Süddeutscher Zeitung da zusammengetragen haben, das sieht mir schon danach aus und passt auch zu den Äußerungen, die man aus der FDP so jetzt auch noch wahrnimmt. Es gibt kein klares Dementi. Es gibt auch keine klare Bestätigung. Es wird immer mal wieder bestritten, dass diese Sitzungen das Ziel gehabt haben, den Regierungsbruch herbeizuführen. Aber es wird nicht bestritten, zum Beispiel, dass bestimmte Begriffe gefallen sind. Und daran kann man so ein bisschen ablesen, so in welche Richtung das gehen kann.
Also zum Beispiel der Begriff D-Day wahrscheinlich. Und von SPD und Grünen hört man jetzt ganz viel, die FDP ist damit nicht regierungsfähig, wenn sie so handelt und hat ja offen gelogen, wenn das alles so stimmen würde. Was heißt denn das jetzt für die FDP? Also welche Auswirkungen wird denn das haben?
Die FDP kämpft ja ohnehin schon sehr lange, überhaupt wieder in den nächsten Bundestag einzuziehen. Also die Umfragen sehen die immer mal wieder um die 5%. Jetzt gerade gab es wieder eine neue Umfrage, den Deutschlandtrend gestern, der die FDP unter 5% sieht. Daran sieht man eben, dass die FDP tatsächlich im Moment im Alarmmodus ist und einfach versucht, sich den Wiedereinzug in den Bundestag zu sichern. Was das jetzt alles heißt für eine mögliche Regierungsbeteiligung der FDP. Also Christian Lindner hat ja auch erklärt, er würde gerne wieder Finanzminister werden wollen. Dazu muss er natürlich erstmal überhaupt wieder in den Bundestag einziehen. Und eben, du hast es gerade gesagt, die anderen Parteien fragen sich natürlich, wenn die FDP sich so verhält und auch in einer Regierungsverantwortung so verhält, kann man mit denen einen Start machen? Sind die regierungsfähig? Und das sind was im Moment die Parteien zumindest auch nach außen hin sehr, sehr deutlich in Frage stellen.
Was ich noch irgendwie ganz spannend finde, ist so die Rolle von Christian Lindner generell. Weil ich meine, die Situation ist ja nicht nur, dass andere Parteien das jetzt doof finden, sondern es gibt ja auch offenbar Leute in seinem Vertrauen, die das alles durchgestochen haben an irgendwelche Zeitungen. Ja. Was bedeutet das denn? Also ist da jetzt ein großer Krieg innerhalb der FDP auch?
Es gab ja den Parteiaustritt von einem gewissen Volker Wissing, der in der Regierung geblieben ist, der sich also für die Regierung und für seine, wie er sagt, Verantwortung entscheidet, anstatt für seine eigene Partei. Das heißt, da ist dieser Riss sogar auch schon öffentlich zelebriert worden. Aber in der Tat fragt man sich natürlich, die Zeit und auch die Süddeutsche haben ja jetzt nicht nur mit Volker Wissing gesprochen, sondern mit insgesamt bis zu 6 Teilnehmenden, wie es da hieß, in den Berichten. Da fragt man sich natürlich schon, also klar, wir als Journalisten sprechen immer wieder mit Leuten, die einem dann auch vertraulich Dinge erzählen, wo sie dann wissen, da steht jetzt dann hinterher nicht der Name unbedingt dabei. Aber das zeigt auch zu einem gewissen Grad, dass man vielleicht auch in der FDP nicht jeder so zufrieden war mit dem Kurs, den Christian Lindner da gefahren hat. Also das könnte man auf der einen Seite natürlich als eine späte Rache sehen, dass die Beteiligten da jetzt ausgepackt haben, was da eigentlich wirklich passiert ist hinter den Kulissen. Sollte es denn so gewesen sein? Andererseits gab es auch tatsächlich öffentlich immer bisher sehr wenig Gegenwind zu Christian Lindner. Also auch die Fraktion, es sind ja da viele Abgeordnete im Bundestag, auch jüngere Abgeordnete. Und von denen hat man eigentlich immer sehr wenig gehört. Vor allem sehr wenig gehört, was gegen die Meinung von Christian Lindner geht. Und das hat sich dann jetzt dann doch zum Teil sehr geändert, auch wenn die bisher ja eben noch nicht so offen sind. Und natürlich auch deren eigenes Schicksal mit am Schicksal der FDP hängt und mit daran hängt, ob sie den Einzug in den Bundestag wieder schaffen.
Jetzt ist das natürlich auch alles ein großes Thema, was Vertrauen in die Politik angeht. Ich glaube, bei den wenigsten würde jetzt das Vertrauen in die Politik gewachsen sein. Kann man denn sagen, dass jetzt der große Profiteur dieser ganzen Aktion die AfD ist, weil die ja von vornherein sagt, dass man ihnen allen nicht vertrauen kann?
Ich glaube, die AfD ist da, also klar, natürlich spielt es denen gewissermaßen in die Karten, aber ich glaube, die AfD zieht ihre Wähler wo ganz anders her, nämlich aus dem tatsächlich rechten bis rechtsextremen Gedankengut, was die Partei nach vorne stellt und weniger aus dem, was die FDP da jetzt quasi verbockt hat oder verbockt haben könnte. Und deswegen glaube ich, dass es ja natürlich insofern der AfD hilft, weil die AfD sich als Unruhestifter ja immer gerne positioniert. Aber ich glaube, dass da jetzt viele FDP-Wähler, die ja ohnehin nur noch maximal 5% im Moment in den Umfragen ausmachen, dass die jetzt dann massenhaft zur AfD rennen, das glaube ich nicht.
Okay, dann machen wir mal einen Haken hinter diese Recherche. Die andere große Debatte dieser Woche war ja die große K-Frage, wie es immer heißt. Also die Frage, wer wird für die SPD ins Kanzlerrennen eintreten? Und seit Donnerstag wissen wir, Scholz wird es wieder sein und wird wieder versuchen, Kanzler zu bleiben. Davor haben sich ja quasi die ganze Woche Leute aus der SPD gemeldet, dass der Verteidigungsminister Boris Pistorius eigentlich die bessere Wahl wäre, weil Scholz ja in den Umfragen so unbeliebt ist und Pistorius ja immerhin als beliebtester Politiker Deutschlands gilt. Und ich frage mich so, was war das denn? Also es ist nicht komplett dumm von so einer Partei, erstmal ihren eigenen Spitzenkandidat zu vermöbeln, um dann zu sagen, doch, wir machen es doch wieder mit dem.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich war gestern auf einer Veranstaltung der SPD, wo ich das genau gefragt habe. Da waren Kommunalvertreter der SPD, ganz viele. Und natürlich fragt man sich, wenn man von außen da drauf guckt, warum nehmen die nicht eigentlich einfach ihren beliebtesten Kandidaten? Es ist aber natürlich so, dass auch die Geschichte der SPD schon mal gezeigt hat, dass der beliebteste Kandidat nicht immer der Beste ist. Also wenn wir uns an 2017 erinnern, es gab einen Riesenhype um Martin Schulz, der sogenannte Schulz-Zug, der war ultra beliebt, angeblich in den Umfragen. Und die SPD hat danach das bis dato schlechteste Ergebnis in der Nachkriegsgeschichte eingefahren. Also Umfragen heißen nicht immer, dass das automatisch der bessere Kandidat ist. Und so ist es, glaube ich, im Fall Boris Pistorius auch. Boris Pistorius hat das ja auch selber begründet, indem er sagt, er kann jetzt nicht hingehen und quasi den Kanzler vom Thron stoßen. Das war quasi seine Begründung gestern in den Tagesthemen, warum er dann doch nicht mehr jetzt zur Verfügung steht. Aber es ist natürlich auch so, dass Boris Pistorius jetzt als Verteidigungsminister einfach auch eine ganz andere Rolle hatte und das nicht automatisch heißt, weil er eben als Verteidigungsminister so klar und so öffentlich immer wieder Position bezogen hat, dass das auch als Bundeskanzler, dass er auch ein guter Bundeskanzler ist, dass er auch als Bundeskanzler eben gute Entscheidungen trifft und die genauso gut kommunizieren kann.
Dann lass noch mal zum Abschluss einmal kurz über Angela Merkel reden. Sie hat sich ja heute im Spiegel-Interview gemeldet und sagt, dass dieser ganze Ampelstreit und so, das ist ja alles nur, weil das Männer sind. So, also zumindest sagt sie im Interview, wäre ihr erster Gedanke gewesen. Ich habe mich jetzt gefragt, also ich meine, sie hat sich jetzt gemeldet, natürlich, weil sie ihre Biografie rausbringt und so. Aber kann es sein, dass sie sich im Wahlkampf wieder mehr meldet?
Ich glaube tatsächlich, du hast recht, dass sie sich jetzt im Moment sehr über diese Buchpromotion freut. Sie hat sich jetzt aber auch die letzten Jahre, hat sie einen Teufel getan und sich nochmal öffentlich zu Wort gemeldet. Ich glaube, das wird sie auch weiterhin nicht tun. Diese Passagen, die stehen auch alle so in ihrem Buch und das ist natürlich auch nett, wenn darüber jetzt rauf und runter berichtet wird und das wird sie auch sehr freuen. Aber ich glaube, die Frau hat ausgesorgt und hat im Moment, sehe ich nicht, dass sie sich wieder in der Politik irgendwie einmischt.
Alles klar, vielen Dank. Marc Feuser aus dem ARD Hauptstadtstudio.
Gerne.
Diese Woche wurde eine wichtige Marke durchbrochen, nämlich seit über 1000 Tagen tobt der heftige Angriffskrieg Russlands gegen die ganze Ukraine. Und bisher ist kein Ende in Sicht. Der Ukraine geht es immer schlechter. Die Leute sind zermürbt vom Krieg. Soldaten sind an der Front ohne Pause und ohne Urlaub. Gleichzeitig verlassen auch tausende Menschen das Land. Die genauen Opferzahlen in diesem Krieg, die kennt man nicht. Laut der NATO sind es aber 600.000 Menschen auf der russischen Seite, also so eine große Stadt wie zum Beispiel Leipzig, fast komplett. Auf ukrainischer Seite ist die Zahl noch unklarer. Manche sagen, dass es viel weniger sind, also nur so 100.000, 200.000 Opfer, was natürlich auch immer noch extrem viele sind. Manche, wie der Militärexperte Carlo Massala, sagen aber, dass er von ähnlich vielen Opfern ausgeht wie auf russischer Seite, also insgesamt dann mehr als 1 Million Tote.
Total krass. Ich denke mir auch gerade, also eine Nachricht kam ja dann noch, die für die Ukraine positiv ist, aber ich finde es total schwierig, das irgendwie zu sagen positiv. Die Ukraine kriegt nämlich von den USA jetzt nochmal richtig viel Militärausrüstung. Einmal geht es um die US-Langstreckenraketen ATACMS, kurz für Army Tactical Missile System. Die haben eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern. Damit könnte die Ukraine zwar jetzt nicht Moskau erreichen, aber durchaus Ziele im russischen Hinterland. Das war lange umstritten, aber die USA erlauben der Ukraine jetzt doch, die auf russischem Gebiet einzusetzen. Nur mit einer Einschränkung, die Ukraine darf die Raketen nur für Ziele in der Region Kursk verwenden, also relativ nah an der ukrainischen Grenze. Da gibt es nämlich Anzeichen dafür, dass sich Russland auf eine große Offensive vorbereitet.
Die US-Langstreckenraketen, die soll die Ukraine in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch gleich genutzt haben, um ein Munitionsdepot in Kursk anzugreifen. Damit verlagert sich der Krieg jetzt weiter auf russisches Territorium. MilitärexpertInnen, die gehen davon aus, dass es der Ukraine helfen wird, die russische Logistik zu erschweren und Angriffe abzuschwächen. Aber damit wird die Ukraine den Krieg jetzt auch nicht gewinnen. Und Selenskyj hat sich ja diese Woche dann auch dazu geäußert und fand es nicht so cool, dass das so groß verkündet wurde, weil damit der Überraschungseffekt für Russland auch zunichte gemacht wurde.
Kurz danach haben die USA auch noch angekündigt, dass sie der Ukraine auch erlauben, US-Schützenminen zu benutzen. Das sind Landminen und werden auch Antipersonenminen genannt, weil die sind international super umstritten und teilweise auch verboten, weil die Minen ganz besonders für ZivilistInnen tödlich sind. Jedes Jahr sterben tausende Menschen, weil die Minen auch noch Jahre nach einem Krieg versteckt oder in der Erde begraben bleiben. Und man muss dazu aber auch sagen, Russland nutzt Landminen schon in den besetzten Gebieten im Osten.
Genau, die Frage ist jetzt natürlich, warum hat Joe Biden das ausgerechnet jetzt gemacht? So, also warum hat er jetzt diese Landstreckenraketen und die Landminen freigegeben? Darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Ich habe oft die Einschätzung jetzt gelesen, dass das eine militärische Antwort darauf ist, dass auf der russischen Seite ja seit ein paar Wochen auch nordkoreanische Soldaten mitkämpfen. Und das ist ja immer diese militärische Logik, ne? Also es ist ja immer, wenn der eine was macht, dann muss der andere irgendwas anderes nachziehen, weil sonst gilt man als schwach und dann wird man noch mehr angegriffen. Das ist so die Idee dahinter. Und das könnte jetzt also der Grund sein. Oder aber eine andere Theorie ist einfach, dass Leute sagen, dass Biden ja jetzt nur noch bis zum 20. Januar überhaupt Präsident ist und deswegen quasi nochmal so als letzte Amtshandlung sowas machen wollte.
In Europa unterstützen auf jeden Fall viele Länder die Entscheidung der USA, aber für Russland ist hier eine rote Linie überschritten worden. Der Kreml warnt sogar vor dem Dritten Weltkrieg und behauptet, die USA sei jetzt quasi Kriegspartei, weil die Raketen von US-Militärexperten bedient worden seien. Ja, kurz davor hatte nämlich Wladimir Putin die russische Atomdoktrin verschärft. Das sind quasi die Leitlinien für, wenn Russland Atomwaffen einsetzen könnte. Und neu ist jetzt unter anderem, dass wenn eine Atommacht einen Staat ohne Atomwaffen unterstützt, das auch als gemeinsamer Angriff auf Russland gewertet wird. Das richtet sich gegen die Atommächte USA, Großbritannien und Frankreich, die die Ukraine militärisch unterstützen. Und die USA sehen in diesen Drohungen aber keinen Grund, jetzt ihre eigene Atomstrategie anzupassen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen droht.
Jetzt stellt sich aber natürlich mal wieder die Frage an Olaf Scholz, wie reagiert Deutschland jetzt darauf? Wird jetzt auch der Taurus geliefert? Also die Taurus-Raketen, das sind ja die deutschen Langstreckenraketen, die noch viel weiter fliegen können als diese ATACMS aus den USA. Aber Scholz sagt, dass er keinen Grund sehen würde, seine Entscheidung jetzt zu überdenken. Das Thema könnte aber natürlich jetzt auch in den Bundestagswahlkampf reinstrahlen. Wird der Rundfunkbeitrag ab Januar höher oder doch nicht? Eigentlich stehen ARD und ZDF ab Januar nämlich eine Beitragserhöhung zu, 58 Cent pro Monat wären es dann mehr, um genau zu sein. Das legt ja immer so eine unabhängige Kommission fest. Aber das wurde jetzt noch nicht umgesetzt und deswegen klagen ARD und ZDF vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.
Ja, nochmal ganz kurz zum Hintergrund, wie der Rundfunkbeitrag überhaupt festgelegt wird. Das entscheiden die Sender nicht selber, sondern das berechnet die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, das letzte Mal jetzt im Februar. Und in dieser Kommission sitzen 16 unabhängige SachverständigerInnen, eine Person aus jedem Bundesland. Und was die empfehlen, ist bindend. Im Endeffekt müssen dann aber die MinisterpräsidentInnen einstimmig zustimmen und dann müssen auch die 16 Landtage darüber abstimmen. Das ist aber eher so pro forma, weil sie haben sehr wenig Spielraum, um davon abzuweichen.
Ja, was irgendwie crazy ist, dass es so eine Kommission gibt, die eine Entscheidung trifft und dann müssen die anderen aber abnicken. So, hä, was ist das denn? Aber ja, Ende Oktober, habt ihr es vielleicht mitgekriegt, da gab es ja eine größere Debatte zu diesem ganzen Thema. Da hatten die MinisterpräsidentInnen dann eben sich für eine Reform vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk entschieden. Also ARD, ZDF, wo ja auch Funk zugehört und das Deutschlandradio. Da ging es hauptsächlich darum, dass Geld gespart werden soll und dafür zum Beispiel Radiosender gestrichen werden sollen. Da sollte dann eigentlich auch schon die Frage nach dem Rundfunkbeitrag geklärt werden. Aber die MinisterpräsidentInnen, die konnten sich eben nicht einigen. Unter anderem Sachsen-Anhalt war dagegen und deswegen haben sie diese Entscheidung eben jetzt auf Mitte Dezember verschoben. Da treffen sie sich dann auch nochmal, um die Frage nach der Erhöhung vom Beitrag zu entscheiden.
Ja, aber das ist ARD und ZDF zu spät. Also grob zusammengefasst, weil sie sonst ab Januar nicht mehr genug Geld haben, um das Programm zu machen. Weil wenn erst Mitte Dezember abgestimmt wird, dauert es ein bisschen, bis sie das umsetzen können. Und da ARD und ZDF aber sagen, dass sie einen verfassungsmäßigen Anspruch auf die Finanzierung ab Januar haben, die KEF festgelegt hat, können sie jetzt klagen. Ob das alles bis dahin noch klappt, ist noch schwer einzuschätzen. Aber mit ihrer Klage haben ARD und ZDF auf jeden Fall den Druck auf die MinisterpräsidentInnen erhöht, also damit die schneller eine Lösung finden. Und das heißt, wir wissen nicht, ob und ab wann wir mehr Geld für den Rundfunkbeitrag zahlen müssen.
Genau, und ich weiß, sowas regt ja immer total auf und ist total emotional, weil man muss irgendwas bezahlen, was man eigentlich vielleicht gar nicht will oder gar nicht genug nutzt und selber abbestellen würde, wenn es freiwillig wäre oder so. Und vor allem auch, weil ja immer von Einsparungen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk geredet wird. Und dann wird es aber immer teurer, statt dass der Beitrag mal runtergeht. Aber ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass es in den letzten 10 Jahren insgesamt 25% Inflation gab und der Rundfunkbeitrag dagegen aber nur um 2% gestiegen ist. Also da ist tatsächlich real, haben die Öffis da viel weniger Geld zur Verfügung. Und das ist aber nur so ein Gedanke von jemandem, der im öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet. Ob ihr das gut oder schlecht will, das müsst ihr selber entscheiden. Es wird aber auf jeden Fall gerade schon ordentlich gespart. Ich glaube, das kann man sehr klar sagen.
Es gibt Stress im Musikbusiness. Und zwar geht es um Ed Sheeran und den Weihnachtssong Do They Know It's Christmas. Kennt man, oder?
Voll, ich finde ihn auch eigentlich ganz schön, muss ich sagen. So rein musikalisch.
Ja, hörst du jetzt schon mal noch wieder?
Nee, jetzt noch nicht. Aber den finde ich eigentlich, also der klingt schön, aber um den gibt es jetzt auch eine kleine Diskussion oder größere Diskussion eigentlich. Der Song ist ja vor allem deswegen bekannt, weil super viele Stars eben da drin mitsingen, zum Beispiel Phil Collins, Sting oder Paul McCartney von den Beatles. Das Ganze war nämlich ein Charity-Projekt, das hat der Musiker Bob Geldof veranstaltet. Er wollte damit Geld sammeln, um die Hungersnot in Äthiopien zu bekämpfen. Dafür hat er dann eben seine berühmten Musiker-Friends alle zusammengetrommelt und 1984 diesen Song eben aufgenommen. Das ist genau 40 Jahre her. Deswegen kommt jetzt die Diskussion auch gerade nochmal hoch zum Jubiläum. Diese Stars, die haben dann in diesem Song jeweils ihre eigenen Parts und singen danach zusammen im Chor. Und die Tantiemen davon wurden gespendet und das Projekt hat den Namen Band Aid bekommen. Es gab dann übrigens aber auch noch eine US-Version von diesem Projekt und die haben We Are The World gemacht. Kennt man, glaube ich, auch.
Ja. Seit 1984, wo der Song Do They Know It's Christmas zum ersten Mal aufgenommen wurde in diesem Team, gab es alle 10 Jahre eben Jubiläum. Und zuletzt 2014 zum 30. Jubiläum hat auch Ed Sheeran mitgemacht, aber zum Beispiel auch One Direction oder Sam Smith, Coldplay und viele mehr. Und jetzt ist eben das 40-Jahre-Jubiläum und da soll es ein Best-of von allen Versionen geben. Das heißt eben auch, dass Ed Sheeran darin wieder zu hören ist. Und der sagt aber, wenn man ihn um Erlaubnis gefragt hätte, dann hätte er dankend abgelehnt.
Aber warum hätte er abgelehnt? Er sagt, er findet heute, dass der Song schlecht gealtert sei. Es geht ihm dabei vor allem um die Kritik von dem britischen Rapper Fuse ODG. Der hat schon 2014 abgelehnt mitzumachen, weil er ihm sagt, der Song zeichnet ein super stereotypes Bild vom afrikanischen Kontinent. Und laut Fuse ODG wären Spenden zwar nett gemeint, aber dieses Klischee von Hunger und Hilfsbedürftigkeit, das würde den Menschen nicht gerecht und ihnen sogar schaden, einfach weil dann zum Beispiel weniger Leute dort Urlaub machen oder in afrikanische Businesses investieren würden, wenn da eben so dieses Bild immer gezeichnet wird. Und in dem Zusammenhang, da spricht er auch vom sogenannten White Savior Complex. Also es ist zum Beispiel oft ein Motiv in Filmen, weiße Menschen, die schwarze Menschen retten und dadurch als Helden aus der Geschichte hervorgehen. Das ist im Prinzip auch das, was an Entwicklungshilfe immer wieder kritisiert wird.
Bob Geldof sieht das aber ganz anders. Für ihn ist es egal, von wem das Geld kommt, solange es Menschenleben rettet. Und Bob Geldof und Ed Sheeran sollen übrigens inzwischen telefoniert haben und suchen da irgendwie nach einer Lösung, wie genau die aussieht und wie das auch davor ablief, ob überhaupt die KünstlerInnen um Erlaubnis gefragt wurden. Das ist alles nicht so genau bekannt. Wir reden noch mal kurz über die Ausschreitungen in Amsterdam von vorletzter Woche. Wir hatten darüber auch letzte Woche im Podcast schon gesprochen, allerdings nur ziemlich kurz, sodass wir dem Thema und seiner Bedeutung gar nicht so richtig gerecht werden konnten. Uns hat auch eine Nachricht auf Instagram erreicht, die das kritisiert hat und deshalb wollen wir dem Ganzen noch mal Platz geben.
Es war so, in Amsterdam gab es vorletzte Woche krasse Gewalt auf den Straßen und zwar zwischen israelischen Fußballfans und pro-palästinensischen Demonstrierenden und Jugendlichen mit arabisch-muslimischem Background. Das Ganze hat sich rund um das Europa-League-Fußballspiel zwischen den Clubs Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv abgespielt, hatte aber mit Fußball dann quasi nichts zu tun, sondern vor allem eben mit dem Nahostkonflikt. Über Tage hinweg haben pro-palästinensische DemonstrantInnen israelische Fans angegriffen. Auf Videos konnte man sehen, wie die israelischen Fußballfans verprügelt und durch die Straßen gejagt wurden, teilweise auch mit Autos. Dabei sind Rufe wie Free Palestine zu hören und danach mussten 5 Menschen ins Krankenhaus, mindestens 20 Fans wurden leicht verletzt. Und zur Sicherheit hat Israel danach auch noch 3000 Menschen mit Sonderflügen ausgeflogen. Also wirklich eine heftige Nummer. Und wir sprechen jetzt nochmal mit dem Journalisten André Reisin, der als leitender Redakteur für Funk arbeitet, aber auch für andere Medien und sich seit Jahren sowohl mit Antisemitismus als auch mit der Fußball-Fankultur beschäftigt. Er hat für das Fußballkulturmagazin Elf Freunde einen Artikel darüber geschrieben, was in Amsterdam passiert ist und wie Medien darüber berichtet haben. Und ja, von ihm wollten wir uns jetzt nochmal einordnen lassen, was er an der ganzen Sache kritisiert.
Ja, hallo. Ich glaube, dass es angesichts der Ausschreitung von Amsterdam medial zu einigen Fehldarstellungen gekommen ist. Einige davon hattet ihr ja im Podcast auch schon erwähnt. Aber ich glaube, es gibt so ein paar grundsätzliche Missverständnisse. So, das erste ist, dass es nicht um Fußballrandale oder Fußballgewalt im engeren Sinne geht. So. Sondern, so habe ich das genannt, eine Verlängerung des Nahostkonflikts auf europäischen Straßen. So. Warum? Weil es gibt zwischen Ajax Amsterdam und Maccabi Tel Aviv aus verschiedensten Gründen gar keine Rivalität in diesem fußballbezogenen Sinne. Und nach allem, was wir wissen, waren Fans von Ajax Amsterdam auch nicht an diesen Ausschreitungen beteiligt. Jedenfalls nicht als Gruppen von Fans oder als Ultras oder als Hooligans oder wie auch immer. Also natürlich können einzelne Leute, die sich da beteiligt haben, auch Ajax-Fans gewesen sein, aber darum ging es halt nicht. Also das ist das Erste. Und deswegen hat es auch nicht so viel Sinn, da von Hooligans zum Beispiel zu sprechen. Das andere ist, dass diese Gewalt auch nicht auf demselben Niveau erfolgt ist. Also obwohl wir auch Übergriffe von Maccabi-Fans auf pro-palästinensische Demonstrierende hatten und obwohl da auch Vandalismus betrieben wurde, also zum Beispiel das Abreißen von palästinensischen Flaggen von Häusern, war die Gewalt, die gegen Maccabi-Fans, Israelis, Juden ausgeübt wurde, viel, viel größer. Also da gibt es nicht nur Videos von Schlägereien, sondern es gibt Videos von Leuten, die auf dem Bürgersteig mit dem Auto Menschen anfahren. Ja? Es gibt Videos von einem Maccabi-Fan, der bei diesen Außentemperaturen in eine Gracht, also in so einen Amsterdamer Kanal geschmissen wurde und dann gezwungen wird, Free Palestine zu rufen, während er da drin quasi schwimmt. Ja? Also nur mal, um die Dimension klarzumachen, es ist ein reines, großes Glück, dass hier nicht Menschen schwerer verletzt wurden oder zu Tode gekommen sind. So, das muss man erstmal ganz klar sagen. Und das war auch nicht nur am Spieltag oder nach dem Spiel, vor dem Spiel, so nach dem Motto, Vor dem Spiel haben die Maccabi-Fans irgendwie randaliert und dann gab es anschließend quasi diese Übergriffe, so Ursache-Wirkung-mäßig, sondern das hat die ganze Zeit alles gleichzeitig stattgefunden. So. Und die Amsterdamer Polizei oder die niederländischen Behörden sagen ja auch, dass sich bereits im Vorfeld von sozusagen in Anführungszeichen pro-palästinensischer Seite da auch schon in Chatgruppen zum Beispiel von Uber- und Taxifahrern organisiert wurde, die dann auch durchgegeben haben, in welchem Hotel haben sie irgendwie Maccabi-Fans hingefahren ins Hotel, wo halten die sich gerade auf und so weiter. Ja, also das war organisiert. Diese Maccabi-Fans, die organisierteren, also quasi Maccabi-Ultragruppen, die auch in Israel selbst als rechtsradikal gelten, die haben ihrerseits natürlich auch Dinge getan. Das sollte man gar nicht verschweigen. Die haben rassistische Lieder gesungen, menschenverachtende Sachen. Die haben, wie gesagt, auch zum Teil Vandalismus betrieben und randaliert. Aber das eine hat nicht das andere ausgelöst. Und deswegen muss man es auch medial anders beschreiben und muss auch sagen, was da passiert ist, ist zum einen eine organisierte antisemitische Hetzjagd und zum anderen einzelne, sagen wir mal, Aktionen von Vandalismus und von mir aus auch Hooliganismus durch organisierte Fans von Maccabi Tel Aviv. Aber es ist halt nicht alles dasselbe.
Und wir drehen nochmal eine kurze Runde Kurz-Kurz-News. In Peru hat ein Mann versucht, über 300 Spinnen nach Südkorea zu schmuggeln. Am Flughafen soll den Zollbeamten aber dann sein seltsam geschwollener Bauch aufgefallen sein. Der Mann musste dann seinen Pulli anheben und darunter kamen dann ganz viele kleine Plastiktüten und so Plastikcontainer zum Vorschein, in denen hunderte Vogelspinnen waren, davon 35 ausgewachsene und 115 Jungspinnen, aber eben auch andere Insekten wie Tausendfüßler oder Amazonasameisen waren dabei und hat er alles versucht zu schmuggeln.
Ist ja heftig.
Der Mann wurde auf jeden Fall am Ende aber nicht festgenommen. Was nach der Kontrolle mit den Krabbeltieren passiert ist, das weiß man auch leider nicht.
Ein Thema, was diese Woche wirklich überall war und eigentlich auch schon die Wochen davor, ist der Hype um die Dubai-Schokolade. Das ist eine Schoki, die mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist. Und die wird in Dubai seit 2021 hergestellt. Seit dem Sommer sieht man das Produkt immer mal wieder auf TikTok. Aber jetzt gehen die Leute regelrecht auf die Jagd nach der Schokolade. Der Trend hat dafür gesorgt, dass sich vor Läden teils richtig, richtig lange Schlangen gebildet haben, weil so viele Leute eine der Tafeln ergattern wollten. Und der Spiegel hat Leute interviewt, die in Hamburg für so eine Schokolade angestanden sind. Und die Freude unter denen, die eine gekriegt haben, war auf jeden Fall sehr hoch.
Ja, fühlt sich gerade irgendwie so an, als hätte ich mein Abi gerade wieder bestanden. So lange gewartet und jetzt, ich kann schreien vor Freude.
Durch den Hype ist jetzt auch die Nachfrage nach Pistaziencreme immens gestiegen. Bei mir in der WG ist jetzt auch die ganze Zeit da, weil meine Mitbewohnerin die so mag. Teilweise begrenzen HändlerInnen jetzt schon die Menge, die man kaufen kann. Und müssen KundInnen am Telefon abweisen, die extra mehr bezahlen wollen. Weil die Schokolade selbst so schwer zu bekommen ist, wird Dubai jetzt irgendwie zu so einer neuen Geschmacksrichtung. Also es gibt mittlerweile Dubai-Eiscreme, Dubai-Cheesecake, Dubai-Donuts, Dubai-Zimtschnecken, irgendwie so alles, was man sich vorstellen kann. Hast du schon probiert?
Nee, aber ich liebe auch diese Pistaziencreme, auch schon seit Jahren. Deswegen eigentlich müsste ich das mal probieren, aber ich bin doch nicht bescheuert und gebe dafür irgendwie 15 Euro für so eine Tafel Schokolade aus. Ich finde das so crazy.
Ich habe es auch noch nicht probiert, aber ich sehe es überall. Aber ich glaube, mir ist es auch zu süß. Es sieht ein bisschen aus, als wären da so 10 Kilo Zucker drin.
Google soll seinen Webbrowser Chrome verkaufen. Das fordert jetzt die US-Regierung. Schon im August hatte ein US-Bundesgericht festgestellt, dass Google eine Monopolstellung habe mit diesem Browser. Die haben sie unter anderem auch dadurch erreicht, dass Chrome bei so vielen Geräten eben vorinstalliert sei. Damit das so ist, soll Google den Handyanbietern Milliardensummen gezahlt haben und damit sollen sie sich ein illegales Monopol aufgebaut haben. Bis es in dem Prozess zu einer Entschädigung kommt, dauert es allerdings noch bis zum nächsten Sommer. Und wie der Prozess ausgeht, das ist noch nicht ganz klar. Trump hatte sich im Wahlkampf gegenüber dem Verkauf nämlich skeptisch gezeigt. Chrome ist insgesamt der meistgenutzte Browser der Welt.
Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne auf Instagram oder hier in den Kommentaren, wie ihr die Folge findet, welche Themen wir beim nächsten Mal machen sollen, was ihr von Dubai-Schokolade hält oder was auch immer ihr sagen wollt. Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Magda.
Ich bin Leo. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das Infotier diese Woche ist ja der Aal bzw. der Stör. Und das ist für den Podcast nicht so gut, weil die machen beide kein Geräusch. Deswegen, endet diese Folge mit einem nicht hörbaren Sound eines Aals. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung. Gib mal die Fernbedienung.
Guck nicht so viel Fernsehen, sonst kriegst du viereckige Augen.
Werbung ist endlich vorbei. Es geht weiter.
Okay, wenn euch diese Sätze bekannt vorkommen und ihr euch besser an eure Lieblingsserien-Intros erinnert als an die Namen eurer Eltern oder Grundschulfreunde, dann ist dieser Podcast was für euch. Hey, ich bin's, Cuddy, a.k.a. Cult Mirror, und ich liebe es, Dinge bis ins kleinste Detail zu analysieren. Und in diesem Podcast setzen wir uns zusammen aufs Sofa und ziehen uns nochmal die Serien unserer Kindheit rein. Wir reden über das, was wir alle gesehen haben, aber dabei nicht gesehen haben. Es geht um Dreharbeiten behind the scenes, um kleine Details im Hintergrund, verrückte Fantheorien und manchmal auch um Skandale. Das war so schlimm, dass die Folge nicht nur in England, sondern international verboten wurde. Also schnappt euch eine Schüssel Cornflakes und schaltet hier euren neuen Lieblingskanal ein, Telecuddy.